Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Etwas besser machen. Roter Faden dieser Sendung setzt manchmal oder immer die Bereitschaft zu Kritik und ja, Streit voraus. Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses heißt eine neue Buchreihe, herausgegeben vom emeritierten Journalismusprofessor Stefan Rosmohl. Muss man den Diskurs retten? Wenn ja, vor wem? Darüber will ich mit Stefan Rosmohl jetzt sprechen, der auch Herausgeber und Mitautor des Einführungsbandes dieser Reihe ist. Guten Morgen, Herr Rosmohl.
Einen schönen guten Morgen.
Streit, Lust und Streitkunst heißt dieser Band. Fehlt es denn daran an Streitlust hierzulande in den Medien oder fehlt es nur an Streitkunst?
Also ich fürchte, es fehlt vor allem an Streitkunst, wobei Streitlust, ja, wenn man den Lustfaktor akzentuiert, dann würde ich mir auch Streit ein bisschen anders vorstellen, als er tatsächlich im öffentlichen Diskurs stattfindet.
Also wie?
Naja, da wissen wir alle, geht sehr viel in den sozialen Netzwerken, wird sehr viel mit Hassbotschaften gearbeitet. Und wir haben, glaube ich, die Fähigkeit ein Stück weit verloren, gemeinsam nach Lösungen Ausschau zu halten, die für die Gesellschaft nützlich und sinnvoll wären. Stattdessen kampeln wir uns sehr oft in einer ziemlich unakzeptablen Weise.
Wie das aussehen kann, auch zivil zu streiten, das führen Sie sogar in diesem Band vor. Aber ich fange mal ganz hinten im Buch an, bei Ihrem Nachwort. Das ist der Versuch eines Resümees nach 450 Seiten voller interessanter und konträrer Aufsätze. Da schreiben Sie in einer 10-Punkte-Liste, was nun auf der Tagesordnung stünde. Zitat: Achtens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Neuntens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Und zehntens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Das Wort Skepsis hat aber dieser Tage ja gar kein hohes Prestige, weil es so ein Synonym für Ignoranz geworden ist.
Da haben Sie schon recht. Und genau aus diesem Grund ist diese Aufforderung, skeptisch zu bleiben und eigenständig zu denken, eben hier gleich dreimal zum guten Ende wiederholt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ursprünglich stand da Querdenken, aber das Wort ist ja nun verbrannt inzwischen durch den politischen Diskurs. Und dann haben wir das so modifiziert, um die eigentliche Botschaft zu retten. Also, dass wir einfach uns nicht im Herdentrieb durch die Gegend bewegen sollten und dann möglicherweise auch die Herde abstürzt, sondern dass wir möglicherweise auch als schwarzes Schaf gelegentlich aus der Herde ausbrechen und den Mut haben, rational und eigenständig uns zum Beispiel zwischen Covidioten und zwischen dem Covid-19-Panikorchester auf der anderen Seite zu bewegen.
Da haben Sie aber ja am eigenen Leib erfahren, was im Journalismus bisher eigentlich nicht so oft der Fall war, wie schnell ein Begriff umgewertet werden kann.
Das hat mich gerade bei diesem Begriff auch überrascht, wobei wir halt leider auch sehen müssen, dass auch Journalisten sehr oft in der Herde unterwegs sind und voreilig Begriffe umprägen, ohne viel darüber nachzudenken, ob der ursprüngliche Begriff nicht doch seine Existenzberechtigung und seinen Sinn hatte.
Wie groß ist der Bogen, den Sie über 450 Seiten mit Ihren Autorinnen und Autoren aufspannen? Ist das immer nur Medienkritik, die sich damit beschäftigt, wie die etablierten Medien funktionieren sollten und wo sie versagt haben, oder geht das weiter?
Nein, es geht natürlich schon weiter. Also im Kern geht es sehr häufig und sehr intensiv um Journalismus, und der Journalismus ist ja auch in einer ausgesprochen schwierigen Situation, weil auf der einen Seite die Ressourcen fehlen für Recherchen zum Beispiel und auf der anderen Seite es halt im Grunde genommen die billigste Variante ist, Journalismus zu machen, indem man Meinung hinaus posaunt, und das geschieht inzwischen im Übermaß. Das ist der eine Aspekt. Aber Sie haben ja jetzt nach den Weiterungen gefragt. Und die Weiterungen haben sehr viel damit zu tun, dass wir einfach in der Gesellschaft, soll heißen, unter den Mediennutzern auch bereit sein müssen, uns mit den Widrigkeiten einer digitalisierten Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, eigentlich doch das zentrale Motiv. Also mir ging es sehr stark darum, dass wir Wissenschaftler und Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch bringen auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite aber auch den Diskurs öffnen hin zu allen gesellschaftlichen Gruppen, die auf zivile Weise am Diskurs teilnehmen wollen.
Nun gab es einen Lichtblick dieses Jahr, das war der sogenannte Corona-Bump, dass nämlich die traditionellen Medien plötzlich durch Corona als Nachrichtenmedien viel stärker nachgefragt waren. Nun lese ich aber in einem, das Buch ist ja sehr aktuell, es ist ja sozusagen während der Krise entstanden, in einem der Beiträge von Marc Eisenegger, sein Forscher aus der Schweiz, dass dieser Corona-Bump aber nur sehr kurzfristig war.
Ja, man muss einfach bei dem Corona-Bump auch sehen, dass das ziemlich gefährlich ist. Also natürlich, wenn eine Pandemie ausbricht, dann ist sehr viel Interesse bei den Mediennutzern da. Und das haben die Journalisten, die ja inzwischen in Echtzeit messen können, wie viel Aufmerksamkeit sie online zumindest erzielen. Das hat die Journalisten dazu veranlasst, dass sie dann auch immer mehr und immer mehr und immer mehr Corona-Nachrichten gebracht haben. Das geht dann eine Weile ganz gut, aber wenn man das mehr als 2 Wochen macht, dann verengt sich eben auch der Blickwinkel und es findet in der Welt nur noch Corona statt. Und das ist auch, denke ich, sehr, sehr gefährlich, denn Journalismus ist ja eigentlich dazu da, uns zu informieren, was auch sonst noch in der Welt los ist und nicht uns nur mit Zahlen über Neuinfizierte zu bombardieren, was der Journalismus leider immer noch tut.
Nun haben wir ein erstaunlich kurzes Gedächtnis, wenn man nämlich mal geistig Revue passieren lässt, welche Aufregerthemen die letzten Jahre da standen, wo dieses Jahr Corona stand. Dann war das die Flüchtlingskrise, dann war es die Klimakrise. Sie beschäftigen sich auch damit und dokumentieren doch da einen Meinungskorridor, der wenig Skepsis in den Medien zeigt.
Ja, das war sozusagen eines der Motive, weshalb wir dieses Buch gemacht haben. Wir wollten in der Rückschau einfach nochmal auch zeigen, was im öffentlichen Diskurs möglicherweise schiefläuft. Und ich glaube, an der Stelle sind wir sehr aktuell, wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich jetzt bei den verschiedenen Diskursen schon Unterschiede gibt. Also Corona hat in einer Weise den öffentlichen Diskurs dominiert, wie das beim Klimadiskurs und beim Migrationsdiskurs nie der Fall war. Die Zahlen von Herrn Eisenegger für die Schweiz, die wahrscheinlich für Deutschland auch in etwa so gelten, was den Klimadiskurs anlangt, maximal 10% Anteil in den Nachrichten, was den Corona-Diskurs anlangt, 60-70% in den Spitzenzeiten. Also wir sind wirklich in einer Weise bombardiert worden, die den Menschen Angst gemacht haben muss, die sie in Panik versetzt haben muss. Und was das wiederum für Folgen hat für die Politik, das müsste man vielleicht doch auch nochmal nachrecherchieren, ob da nicht die Medien und die Journalistinnen und Journalisten auch einiges falsch gemacht haben.
Schauen wir mal nach vorne. Ein neues Jahr beginnt und was kann man besser machen? Und im Nachwort schreiben Sie dann so ein paar Themenfelder, von denen Sie finden, dass die in den Fokus gehören. Mehr mediale Aufmerksamkeit verdiente die strukturelle Übermacht der Alten bei Wahlen, die verhindert, dass die junge Generation zukunftsweisende Entscheidungen treffen kann. Sie sind schon emeritiert, Sie gehören ja eher zu den Alten. Eine recht ungewöhnliche Position.
Ja, das finde ich aber eben traurig, dass das eine ungewöhnliche Position ist. Also da bin ich ganz auf Seiten der Jungen, auf Seiten der Familien mit Kindern. Die müsste man, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wie zahlenmäßig wir Alte in der Überzahl sind, einfach wahrscheinlich doch mit mehr Entscheidungsmacht ausstatten, weil sie einfach im Beruf sich verschleißen müssen und weil sie im Homeoffice Übermenschliches leisten müssen, gar keine Zeit haben, um sich um die Probleme, die sie aber in allererster Linie angehen, zu kümmern. Also ich meine, das allergrößte Problem an der Stelle ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie sich die Politik in diesem Jahr verschuldet hat und wie sie damit auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus die nachkommende Generation belastet.
Vielen Dank, Stefan Russmohl, für dieses Gespräch. Das könnte ja dann schon ein neuer Band in der Buchreihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses werden, ein Diskurs über den Generationenkonflikt. Als Einführungsband erschienen Streitlust und Streitkunst, Diskurs als Essenz der Demokratie, Herbert von Halem Verlag, 472 Seiten, 28 €.